Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Man hat eine Vorstellung von dem, was man machen will, wenn man ausgelernt hat. Und ich habe halt diesen Traum mir erfüllt, indem ich gesagt habe, ich gehe mit einmal los.
Ich war letztes Jahr schon auf der Pilotbaustelle und kenne Chemnitz deswegen schon eine ganze Weile lang. Aber vor allem, als ich das Programm durchgeblättert habe, war ich überrascht, einfach wie viele verschiedene Orte es gibt, wie viel verschiedenes Kulturprogramm, wie vielfältig und divers das Ganze sein kann.
Das ist ja auch irgendwie die Möglichkeit, als Wandergeselle nachhaltig was für diese Welt zu tun. Und solche Projekte unterstütze ich gerne.
Ich wollte mehr mich frei fühlen und irgendwie fähig sein, in den Tag reinzuleben und das Leben zu genießen. Und es hat wirklich funktioniert.
Drei Jahre und einen Tag dauert die Walz. Handwerkerinnen und Handwerker gehen mit dem Gesellenbrief auf Wanderschaft. Ohne Handy, ohne Geld, unverheiratet, ohne Schulden und mindestens 50 Kilometer entfernt von der Heimat. Die Walz verkörpert einen Geist von Weltoffenheit und Freiheit und zählt zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. In diesem Sommer rief die europäische Kulturhauptstadt junge Handwerksgesellen und Gesellinnen nach Chemnitz. Auf Baustellen gemeinnütziger Projekte in der Stadt und im Umland bringen sie ihr handwerkliches Können ein, gegen freie Kost und Logis. Ich habe einige von ihnen dabei begleitet und Einblicke in die ebenso traditionsreiche wie faszinierende Welt der Walz bekommen. Wie sich Wandergesellen und Gesellinnen in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz einbringen, das ist das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt sie Alexandra Gerlach.
Moin, ich bin Jörg, ich bin Schmied auf traditioneller Wanderschaft und ich komme gebürtig aus Lübeck, bin dort vor ziemlich genau 2 Jahren, habe da meine Wanderschaft begonnen und ich bin jetzt hier für die Vorbereitung von der Sommerbaustelle und bin jetzt auch schon des Öfteren hier gewesen auf diesem Hof an dem Ort, also ist jetzt unser 3. Treffen, glaube ich.
Stolz und kerzengerade steht der junge Schmied vor einer Holzbank im Hof des bunten Hauses von Chemnitz, einer ehemaligen Mühle. Er trägt die traditionelle Kluft eines Wandergesellen der Metallberufe. Eine graublaue Arbeitshose mit ausgestelltem Bein, ein weißes kragenloses Leinenhemd und darüber die graublaue Stoffweste mit einem breiten abgerundeten Revers und 8 großen Knöpfen. Eine silberne Uhrenkette führt zu einer kleinen Tasche in der Weste. Ein langer, lockiger Bart schmückt das rundliche Gesicht. Der Schmied trägt einen graubraunen Hut mit kleiner Krempe.
Ich war früher oft mit meiner Mutter auf so Kunsthandwerkermärkten und ich fand Feuer schon immer toll. Und ich finde glühendes Metall ist wunderschön und ich mag die Art des Arbeitens, dass es ist wie Knete, dass es nicht so ist wie bei Stein oder Holz, dass man seinen Klotz hat und alles wegnimmt, was nicht zum fertigen Objekt gehört, sondern dass man den Klotz hat und da so drauf rumdrückt, bis es zu dem Objekt wird, was man haben möchte.
Aber das heißt, du arbeitest auch mit Hammer und Amboss?
Ja, klar, genau. Ja. Also ich hau da drauf. Ja.
Was baust du dann?
Ganz unterschiedlich. Viel ist in der Denkmalpflege, in der Restaurierung, Maueranker für Kirchen, Tür- und Torbeschläge für Tore oder Fenster. Teilweise so Inneneinrichtungszeug, manchmal irgendwie so ein Beistelltisch oder eine Garderobe, wo so Wein ranken kann, so ein Gitter mal gemacht. Tore, Pforten, Zäune, Geländer, sowas.
Wird sowas heute noch wertgeschätzt?
Wertgeschätzt wird es, ja. Das Problem ist, dass viele können es sich nicht leisten. Einfach die Arbeitszeit ist beim Schmieden für das gleiche Objekt, was man, also wenn ich ein Wenn man eine Pforte aus quadratischen, geraden Stäben zusammenschweißt, dann dauert das einen winzigen Bruchteil von der Zeit, wie wenn ich eine Pforte komplett schmiede. Und das, ja, die Arbeitszeit muss natürlich auch irgendwo bezahlt werden.
Jörg, der Schmied aus Lübeck, ist einer von gut 200 reisenden Handwerksgesellen und Gesellinnen, die in diesem Sommer gezielt nach Chemnitz gekommen sind. Die diesjährige europäische Kulturhauptstadt hat sie eingeladen, um auf Sommerbaustellen mitzuwirken. Einer der Initiatoren des Projekts ist der Zimmermeister Thomas Heidenreich. Seine Idee, die sogenannte Machermentalität des Chemnitzer Konzepts für dieses Kulturhauptstadtjahr mit dem Einsatz der reisenden Gesellen und Gesellinnen zu verbinden und damit die Tradition der Weltoffenheit im gemeinsamen Arbeitsalltag auf der Baustelle zu leben. Dafür unterstützen reisende Gesellen und Gesellinnen in den Sommermonaten 8 gemeinnützige Bauprojekte. Sie bauen und werkeln in einer Schule, einem Behindertenwohnprojekt, in einer alten ehemaligen Mühle, im Botanischen Garten und an anderen Orten. Die Soft Skills Akademie in Chemnitz unterstützt sie finanziell und logistisch, erzählt Thomas Heidenreich bei einem Treffen Ende Mai und nimmt Platz auf einer Holzbank an einer Feuerstelle im Hof der ehemaligen Mühle.
Wir sind hier auf dem Behof in Chemnitz. Das ist seit den 90er Jahren ein Wohn- und Kulturprojekt. Und seitdem wohnen hier Leute und machen so nach und nach die Sachen so schön, die sie schön haben wollen. Genau.
Das heißt, hier kommen Gesellen vorbei und Gesellinnen und bauen an dem Haus?
Da wird das Dach, wird eins der 3 Dächer, die es hier gibt, komplett überarbeitet, weil die Struktur ist jetzt so, dass man dort ran muss, bevor es einem irgendwann über den Kopf zusammenfallen würde.
Wie umfassend ist denn dieses Baustellenprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadt? Wie viele Baustellen umfasst das?
Also derzeit sind es 8 konkrete Baustellen, die jeweils von mindestens 2 Reisenden vorbereitet werden und dann meistens in einer Anzahl von 10 bis 15 Reisenden sozusagen abgearbeitet werden. Und dann wird es aber noch einen Zentralpunkt geben, der als Verknüpfungsebene da ist, dass man an Wochenenden auch gemeinsam feiern kann oder eben Fachvorträge oder Workshops anbieten kann, um das Wissen, was die Reisenden ja mitbringen und eben auch gerne mal zeigen wollen, dass man das dann auch weitergeben kann.
Wie ist das denn überhaupt insgesamt finanziert, dieses ganze Baustellenprojekt?
Also momentan ist es unterstützt von der Kulturhauptstadt, die uns Geld gegeben haben, um den kulturellen Rahmenteil zu machen, wo dann eben Vorträge, wo dann teilweise die Versorgungskosten und Sachen im Prinzip damit gedeckt werden können oder eben auch mal eine Party gemacht werden kann. Dann unterstützt uns die Handwerkskammer in der Hinsicht, dass sie sozusagen uns in der Öffentlichkeitsarbeit mit unterstützt haben, in den letzten Jahren schon, als wir das Projekt sozusagen angefangen haben aufzubauen. Momentan gibt es noch eine Fundraising-Kampagne, die wir gestartet haben, um im Prinzip flexibel Geld einzusammeln. Und den Rest müssen dann auch die Vereine und Träger sozusagen der Einzelprojekte beisteuern. Also was Material betrifft, was Essen betrifft, das sozusagen liegt eben auch bei den Projekten dann.
Es ist gar nicht so einfach, an diesem Tag mit den reisenden Handwerkern ins Gespräch zu kommen. Und vor dem Mikrofon erst recht nicht. Nachdem ich das Projekt meiner Reportagesendung vorgestellt habe, haben sie sich zur Beratung in das Haupthaus zurückgezogen, wo sie während ihres Aufenthalts in Chemnitz auch wohnen. Jetzt steuern 2 auf die Holzbank zu und signalisieren, dass Thomas Heidenreich weitersprechen soll.
Ah, ihr habt euch wieder hergetraut. Gut. Ich habe jetzt hier schon mit großem Interesse gesehen, dass hier ja schon ganz schön gearbeitet worden ist. Wollen wir mal an die Tafel gehen, mal gucken, was da so alles dran steht?
Thomas Heidenreich, den alle hier Heide nennen, steht auf und geht zu einer Tafel neben der Feuerstelle. Eine lange Liste von Aufgaben und To-Dos ist darauf zu lesen.
Das ist von heute, weil ich gehe arbeiten und lasse die erstmal ihren Teil machen. Und dort, wo Fragen auftauchen, wo ich sozusagen mit dem, was über die Jahre an Wissen bei mir im Kopf gelandet ist oder auf meinen Zetteln, das klären wir dann im Prinzip heute Abend bei
Speis und Trank.
Speis und Trank.
Und Gesang?
Ja. Wird es auf jeden Fall während der Baustellenzeit geben. Ob es hier stattfindet, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt schlecht einschätzen.
So, was haben Sie denn heute so besprochen?
Ja, also so wie es dran steht, die Finanzierungsgeschichten, die Crowdfunding-Kampagne, wie die gerade läuft, Autos, weil wir ja zwischen den Baustellen auch manchmal transportieren müssen und Sachen.
Und die Reisegesellen haben ja kein Auto, ne?
Keine eigenen, ja. Aber wir müssen die halt organisieren. Und da ist eben die Frage, wie wir sie organisiert bekommen. Dann das Acheln ist sozusagen das Essen. Die Workshop-Abrechnung hängt damit zusammen, dass wir ja Mittel von der Kulturhauptstadt kriegen. Und da die Kulturhauptstadt selber ja auch aus Fördermitteln gespeist ist, liegen da am Ende, glaube ich, 4 Abrechnungsebenen drüber, die das kontrollieren.
Okay, also viel Bürokratie begleitet das Projekt auch.
Das kommt immer darauf an, auf wie viele Schultern man es verteilen kann. So, und deswegen sind ja auch die Reisenden da, weil deren Schultern noch jünger sind als meine.
Wie viele Monate arbeiten Sie jetzt schon auf diesen Sommer hin?
8 Jahre. Okay. Seitdem sich Chemnitz entschlossen hat, Richtung Kulturhauptstadt sich zu bewegen.
Auf des bunten Hauses, einer ehemaligen Mühle im Nordosten von Chemnitz, treffe ich auf Ilsebill. Ilsebill hat Zimmerei gelernt, trägt Vollbart und begrüßt mich freundlich mit lustig blitzenden Augen. Heute ist das Bündel schon geschnürt, um weiterzuziehen. Ich möchte wissen, was alles zum Gepäck und zur Ausrüstung des Gesellen und der Gesellen auf der Walz dazugehört. Die wenigen Habseligkeiten sind sorgfältig in Tücher gerollt und zu einem mehrteiligen Bündel, dem Charlottenburger, verknotet. Ein breiter Lederriemen dient als Schultertragegurt. Jetzt baumelt das Bündel an einem selbstgeschnitzten Holzwanderstock in einer Ecke an der Wand.
In der Mitte ist so das, was am wenigsten gebraucht wird, meine Arbeitshose und ein paar Wechselklamotten. Das zweite Bündel ist praktisch nur der Schlafsack. Und im dritten Bündel sind so Krimskrams-Geschichten, alles, was man mal eben braucht, was sich so ansammelt mit der Zeit.
Man hat ja nicht viel dabei, ne?
Nee, tatsächlich ist es nicht viel. Ich habe noch ein Notizbuch irgendwie in der Tasche stecken und so weiter. Unser Wanderbuch natürlich ist auch mit dabei, Zahnbürste. Aber wenn ich das so ausbreite, manchmal denke ich mir, wenn es sich aus diesem kleinen, kompakten Bündel verbreitet, denke ich, ich habe ganz viel. Aber letztendlich ist es eine Handvoll Dinge irgendwie.
Warum wickelt ihr das alles in Stoff?
Da gibt es verschiedene Erklärungen zu. Einmal gibt es so die romantische Erzählung, dass im Mittelalter in Städten die Pest gewütet hat oder auch andere Seuchen und dann durfte man nicht mehr Felleisen tragen, also Rucksäcke, die aus Fell gemacht wurden. Und man hat sie in Tücher eingeschlagen, die Sachen, damit man die Tücher auskochen konnte. Und WanderGesellen sammeln gerne Dinge, die gut aussehen und sich bewährt haben, die einen guten Eindruck machen. Und da gehört auch dieses Gepäck zu. Und man kann Dinge damit sehr kompakt zusammenpacken. Ach, es macht auch Spaß, so diese Beschäftigung. Das Gepäck zu binden ist eine kleine Wissenschaft für sich. Der Stock wird Stenz genannt, genau.
Dieser Stenz hat von jeher eine ganz besondere Bedeutung. Er ist keinesfalls glatt, sondern stets knotig gewachsen und begleitet alle reisenden Gesellen und Gesellinnen. Ein Sprichwort sagt, der echte Stenz findet seinen Besitzer. Bis heute wird er auch für traditionelle Rituale eingesetzt. Manchmal dient ein dreimaliges Klopfen auf den Boden als Begrüßung. Früher hingegen diente er auch zur Verteidigung, erzählt Isabel.
Da gibt es die historische Erzählung, das, was wir uns immer sagen, von dem keiner ganz genau so weiß, ob es wirklich so war. Aber es gab eine Zeit lang, da durften WanderGesellen mit Säbel reisen, um sich zu verteidigen. Und das wurde ihnen irgendwann aberkannt oder generell sollte nicht mehr so viel sich gegenseitig mit Säbeln erdolcht werden. Und um sich trotzdem verteidigen zu können, hat man eben einen Wanderstab mitgenommen. Der ist auch immer mal wieder praktisch. Genau, und um aus dem Wald nicht wertvolles Bauholz zu nehmen, weil wir ja auch viele HolzhandwerkerInnen sind, haben wir eben Stöcker genommen, die sich nicht mehr als Bauholz eignen, aber trotzdem besonders schön sind. Und der ist einfach zum Wandern, aber auch zum Beispiel, um ein Gepäck draufzustellen. Und je länger man ihn mit sich rumführt, desto mehr Zwecke und Eigenschaften davon entdeckt man. Und das ist auch so eine Reisebegleitung. Das ist der Gegenstand, den ich seit 2,5 Jahren gefasst immer in der Hand habe.
Und bewahrt man den später auf?
Das ist ein sehr persönlicher Gegenstand und den, würde ich sagen, heben die allermeisten auf.
Der Hut, was hat der für eine Funktion?
Praktisch der Sonnenschutz und Regenschutz. praktische Vorteile davon abgesehen ist natürlich wieder das Erkennungsmerkmal, dass wir schnell gesehen werden. Und da gibt es dann auch wieder die Erzählung, dass im Mittelalter nur noble, adlige Menschen frei waren, in dem Sinne, dass alle anderen irgendwie Leibeigene und so weiter waren. Und dann war der Hut das Zeichen der freien Menschen. Und weil WandergesellInnen so frei gereist sind wie wenig andere, haben sie sich auch das Zeichen der freien Menschen eingeeignet, wurden dafür teilweise verfolgt und umgebracht. Und deswegen ist er schwarz, aus Trauer um diejenigen, die uns das Recht erkämpft haben, einen Hut zu tragen. Wobei es gleichzeitig auch Höherstellen war. Man wollte sich mit den Adligen, mit den freien Menschen gleichstellen.
Die Knöpfe an der Weste haben doch auch eine Bedeutung, oder?
Ja, da sagt man bei uns, auch da weiß man immer nicht ganz genau, wie es stimmt, aber so heutzutage sagen wir, 8 Knöpfe an der Weste stehen symbolisch für den 8-Stunden-Arbeitstag, der auch erkämpft wurde, unter anderem von reisenden HandwerkerInnen, im Gegensatz zum 10-, 12-, 14-, 16-Stunden-Tag aus dem Mittelalter. Und auch die 6 Knöpfe an der Jacke sind für 6 Arbeitstage im Vergleich zu der 7-Tage-Woche, die es früher gab. Dann gibt es noch 3 Knöpfe an jedem Ärmel für 3 Lehrjahre und 3 Reisejahre. Wobei es da auch viele Unterschiede gibt. Manche haben auch nur 4 Knöpfe an der Weste, weil sie sagen, wir wollen heutzutage eine 4-Tage-Woche. Also da gibt es Unterschiede. Aber die Erzählung für das Übliche ist eben dieser Arbeitskampf.
Okay, jetzt habe ich noch 2 Fragen. Die Ohrringe, die haben auch eine Bedeutung oder ist das Schmuck oder was ist das?
Ja, bei uns sagt man, wir tragen keinen Schmuck aus der Geschichte, dass viele WandergesellInnen früher auch arm waren und wir uns nicht irgendwie zu sehr schmücken wollen. Aber der Ohrring, so ist die Erzählung, diente im Mittelalter dafür, wenn eine reisende Person verstorben war, das Begräbnis im Zweifelsfall zu bezahlen. Und heutzutage gehört das rituelle Ohrloch verpassen und einen Ohrring tragen mit zu so den Riten, die wir entwickelt haben, die wir gerade haben. Und es ist auch ein bisschen Erkennungszeichen für WandergesellInnen, aber nicht verpflichtend, wenn man es wirklich nicht will.
Der Tag, an dem es losging, wie war der?
Vormittags verregnet und nachmittags strahlte die Sonne. Und das war vielleicht auch symbolisch irgendwie für diesen Tag, weil es natürlich ein spannender Prozess war, loszugehen. Morgens noch in dem Familienkreis aufgewacht und nachmittags dann in einer neuen Familie, auch wenn die sich erstmal überhaupt nicht so angefühlt hat. Das war bei mir auf jeden Fall auch sehr emotional. Ich war sehr unsicher, was ich da jetzt mache, mit wem ich da losgehe, was mich erwartet und so weiter und so fort. Mehr weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Es war ein Tunnel und man ist da so durchgelaufen und irgendwann nach einem Jahr oder so kann ich dann zurückblicken und weiß so ein bisschen besser, was passiert ist.
Auf meiner Suche nach den Handwerkern, die auf der Walz sind, bin ich etwas außerhalb von Chemnitz in einem kleinen Ort in Mittelsachsen gelandet. Hier ist es ganz idyllisch, aber auch richtig abgelegen. Ich stehe am Ende einer Sackgasse auf der Dorfstraße vor einem ehemals ganz hübschen 4-Seiten-Gehöft in Fachwerkbauweise, das inzwischen sehr mitgenommen aussieht. Hier befindet sich die Kulturscheune in Königsfeld, Ortsteil Weiditz. Und da entdecke ich schon die, die mich eingeladen hat. Das ist nämlich Conny.
Guten Morgen, Alexandra. Herzlich willkommen in der Kulturscheune Weiditz.
Sag mal, das ist ja mitten in der Provinz hier. Wo sind wir hier überhaupt?
Wir sind in einem kleinen Dorf mit maximal 10 Höfen, vielleicht 45 bis 55 EinwohnerInnen. 5 Minuten Richtung Kolditz von Rochlitz aus, gefahren auf der 100B107.
Okay, also es ist sehr, sehr ländlich hier. Hier ist jetzt mittendrin diese Kulturscheune, die gerade instand gesetzt wird. Was macht ihr hier genau?
Tatsächlich machen wir hier Kultur. Wir sind der Kulturscheune Weiditz e.V. Und unser Vereinszweck ist sozusagen die denkmalgerechte Bauweise, weil es ist ein alter Vierseithof, mindestens 250 Jahre alt. Und wir versuchen den, so gut es geht, nach traditioneller Handwerks- und Bauweise wieder herzurichten. Dann natürlich die kulturellen Angebote im ländlichen Raum. Und wir wollen zukünftig die Bildungsarbeit noch mehr offiziell mit in unseren Vereinszweck nehmen.
Dazu gehören Kleinkunst, Performances, Musik, Yoga, Zirkustraining, Fotoworkshops und vieles mehr. Doch um das alles durchführen zu können, muss der Scheunengiebel dringend saniert werden. Die Baukosten liegen bei etwa 50.000 Euro, die eigentlich über eine Crowdfunding-Aktion zusammenkommen sollten. Aber es reichte nicht. Insoweit sind die Bewohner des Fachwerkhofes nun besonders froh, dass sie im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 zu einer der Sommerbaustellen geworden sind. 8 reisende Gesellen und Gesellinnen arbeiten nun 2 Wochen lang auf der Baustelle an der Kulturscheune und an einem alten Stallgebäude, wo neue Seminarräume entstehen. Im Eingang kniet ein junger Mann auf einem Stein am Boden. Er trägt über seiner Arbeitshose ein blau-weißes Fischerhemd, eine grau-weiße schmale Strickkrawatte und einen baumelnden Silberohrring. Auf dem Kopf, mit den zusammengebundenen blonden Locken, sitzt eine braune Kordmütze. Konzentriert bearbeitet er mit einem großen Hammer eine Vertiefung im Lehmboden und stellt sich kurz vor.
Genau, ich bin Lennart, fremder Bootsbauer im freien Begegnungsschacht. Ich kann das kurz erklären, genau. Als Wandergeselle stellt man sich eben so vor, mit seinem Gewerk und der Zugehörigkeit zur Reisevereinigung. Mein Gewerk ist Bootsbau und ich bin Teil des freien Begegnungsschachts hier. Das sind alle mit so einer grauen Krawatte, genau.
Lennart, wo kommst du denn ursprünglich her?
Ich komme ursprünglich aus Ostfriesland, aus der Nähe von Emden. Da ist ein kleines Dorf, das heißt Ditzum, und da komme ich her.
Und wie hat es dich jetzt hierher nach Sachsen in die Nähe von Chemnitz verschlagen?
Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, nämlich gibt es eben diese Kulturhauptstadt 2025, ist ja Chemnitz, und dort in und um Chemnitz wohnt eine ganze Menge Einheimische, so sagen wir, zu Wandergesellen, die ihre Wanderschaft beendet haben vor x Jahren. Und die haben sich zusammengefunden und gedacht, Mensch, das wäre ja toll, wenn jetzt in und um Chemnitz mehr im Rahmen dieser Kulturhauptstadt mehrere Projekte gefördert werden würden mit der Unterstützung von Wandergesellen und Gesellinnen. Und jetzt ist es so, in unserer Reisevereinigung, in unserem Schacht, so wie wir sagen würden, haben eben Theresa und ich uns dafür gemeldet, von uns aus sowas zu organisieren im Rahmen dieser Kulturhauptstadtgeschichte. Und also wir gehören eben auch zu diesem ganzen Pulk, die Projekte organisiert haben und gerne Lust hatten, sowas zu starten,
sagt Lennart und nimmt die Arbeit mit dem Hammer wieder auf. Er arbeitet an einem Fundament für eine neue Treppe.
Also diese Treppe, die neue, die wird ein bisschen flacher als die alte, dass man die besser gehen kann. Und hier kommt dann so ein 15 cm hoher Sockel drauf aus Beton, wo dann die Treppenwangen drauf liegen. Und
das ist ja für einen Bootsbauer jetzt auch eine besondere Tätigkeit hier, oder?
Ja, schon, aber betonieren, das habe ich auch auf Tippelei gelernt. Dafür ist es ja da, ne, dass man auch mal was anderes lernt.
Sagt man wirklich noch Tippelei?
Ja, sagt man schon, ja. Ich würde sagen, das sind Leute vom älteren Schlag, die dieses Wort kennen, aber ja, bei uns ist es sehr geläufig.
Während der Sanierungsarbeiten in der Scheune wohnen alle Wandergesellen und Gesellinnen auf dem Gelände, sagt Bootsbauer Lennart und zeigt auf einen Platz hinter der Scheune.
Genau, wir wohnen auch alle hier. Da hinten ist ein Bauwagen, da haben wir uns einquartiert. Dann ist hier oben, wo der Seminarraum entstehen soll, das ist gerade im Moment der Schlafplatz. Da ist ein Holzfußboden noch reingekommen und haben wir so ein bisschen eingerichtet mit Matratzen und Teppich, und dass man sich ein bisschen wohlfühlen kann.
Aber es ist ganz einfach.
Ja, richtig. Wir brauchen ja nicht viel. Das war auch jedem klar, der hierher kommt und uns hilft. So, ja, also wir sind halt auf Wanderschaft und wir brauchen nicht viel zum Leben. Aber genau, jetzt ist hier eben noch zufälligerweise ein Koch, der verköstigt uns für die Zeit und der kocht ganz tolles Essen. Dafür hat sich das schon gelohnt hier.
Ist ja herrlich. Sag mal, wie lange bist du schon unterwegs?
Ich bin jetzt 2 Jahre und 9 Monate unterwegs.
Oh, das heißt, die Zeit geht bald zu Ende?
Genau, im Oktober könnte ich nach Hause, aber ja, ich müsste es noch nicht. Und ich glaube, ich würde noch gerne so ein halbes Jahr dranhängen, dass ich nächstes Jahr im Frühjahr nach Hause gehe. Dann Okay. Weil nach hinten hin kann man so lange, wie man möchte, praktisch.
Okay.
Mein weitestes Weg war Tunesien. Da habe ich mal 2 Monate gearbeitet. Und 2 Monate in Dänemark war ich Anfang des Jahres. In Frankreich eine Zeit. Nach Irland bin ich dann gesegelt von Frankreich. Und ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Und da findet man überall Arbeit, so von jetzt auf gleich?
Ja, jetzt nicht überall. Also manchmal probiert man es eben und es klappt oder es klappt nicht. Ich würde sagen, die schwierige Arbeit ist, schöne Arbeit zu finden, wo man auch was lernt. Natürlich kann man überall irgendwie, ich sag mal, irgendwelche Platten an die Decke schrauben oder irgendwelche Keller entrümpeln, wenn man sich dafür anbietet. Aber man macht ja diese Reise, um was zu erlernen. Und das ist eher die Schwierigkeit, genau. Aber sowas ist natürlich auch schön hier. Das ist ja auch irgendwie die Möglichkeit, als Wandergeselle nachhaltig was für diese Welt zu tun. Und solche Projekte unterstütze ich gerne.
Lennart bietet mir an, eine kleine Baustellenführung zu machen. Wir überqueren den kleinen Hof mit einer jungen Linde in der Mitte und betreten die geräumige, entkernte Scheune durch ein großes Tor.
Genau, wir sind hier gerade in der Scheune. Hier siehst du natürlich alle Balken, die hell sind, sind neu, ja? Und wir haben uns jetzt die letzten 1,5 Wochen um die Gefache gekümmert.
Ja, das sind die Füllungen dazwischen. Und woraus sind die gemacht? Aus Lehm?
Genau, hier kannst du das noch sehen bei dem alten. Das sind sogenannte Staken. Das sind gespaltene Stöcker aus Pappelholz, war das meiste. Die kommen da zuerst rein. Und dann kommt da ein ziemlich grober Lehm drauf.
Mit Stroh aber, ne?
Stroh, genau. Und das wird dann da gegengeschmissen und so ein bisschen da rumgewickelt um diese Staken auch. Und das ist nämlich auch der alte Lehm, der vorher in diesen Gefachen war. Den konnte man auch wieder verwenden, ne? Den haben sie beim Abriss eben auch zur Seite gelegt und schön auf so Haufen. Und dann kommt der da in unseren Mischer nach draußen mit Wasser und dann ist das wieder wie neu.
Ihr seid jetzt hier auf drei Masken. So, kannst du noch ein bisschen rüber?
Heute ist Fototermin auf der Baustelle in der Kulturscheune in Weiditz für die Handwerkerzeitung. Es dauert eine ganze Weile, bis alle Gesellen und Gesellinnen sich auf dem Gerüst so platziert haben, dass der Fotograf zufrieden ist.
Genau, und jetzt mal ganz kurz ein Foto mit Musik, bitte.
Mittendrin stehen Bootsbauer Lennart und die 26-jährige Zimmerin Theresa, die aus der Nähe von Marburg stammt. Theresa und Lennart leiten das Projekt in Weiditz. Gemeinsam haben sie die Baustelle geplant, die Arbeiten mit den Bewohnern des Vierseitenhofs abgesprochen, Essen und Schlafplätze organisiert und das Baumaterial besorgt. Bereits im Mai hat Theresa gemeinsam mit einem Zimmerermeister aus dem Ort die große Fachwerkwand errichtet. Doch wer von den beiden hat den Hut auf?
Na, wir haben alle Mützen auf, das sieht man ja.
Das gehört ja mit zur Kluft, oder?
Ja, genau. Also eigentlich ein Hut. Genau. Also Lennart und ich haben ja hier die Vorbereitung gemacht. So, da haben wir dann ja quasi die Mütze aufgehabt. Aber die Leute vom Ort hier haben auch viel Ahnung. Und irgendwie ja, hat sich das alles so ergeben. Und jetzt passiert dann mega viel auch eigenverantwortlich. Einfach sind ja alle irgendwie gelernte Handwerker, die auf Wanderschaft hierher kommen und das funktioniert dann schon. Und ja, wir waren mehr hier so für den Lehmbau zuständig.
Nun ist Lennart ja Bootsbauer und du bist Zimmerin. Also das heißt, für dich ist hier eigentlich ganz viel Routine dabei, oder?
Tatsächlich nicht. Also das mit den Gefachen ausfachen, so mit Starken und Strohleben habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Es hat mich immer interessiert und ich wollte das gerne machen. Und es ist total cool, dass ich jetzt hier dafür die Gelegenheit habe. Aber ja, Zimmerei ist ja auch breit gestreut, was man da so machen kann. Und das ist auch so cool an Wanderschaft, dass man da viele Dinge macht, die man in Standardbetrieben jetzt nicht unbedingt macht, weil die auch nicht so richtig ökonomisch sind, sondern ja, einfach aus Traditionsbewusstsein man sie jetzt hier trotzdem so macht, weil es sich anbietet. Aber wenn man jetzt eine Firma bezahlen würde, würde man es halt nicht so machen, weil es zu teuer wäre.
Rund 500 junge Gesellen und Gesellinnen unter 30 Jahren sind aktuell in Deutschland auf Wanderschaft. Darunter nur etwa 10% Frauen wie Theresa. Nach wie vor gilt die mehr als dreijährige Walz als Inbegriff der Freiheit, des Lernens und des Abenteuers. Zugleich ist sie aber auch eine große Herausforderung für jeden Einzelnen. Angefangen von der ständigen Suche nach Arbeit, über Schlafplätze und Transportmöglichkeiten und das ohne Handy und ohne die Annehmlichkeiten von zu Hause. Wie sich das anfühlt, will ich von Zimmerin Theresa wissen. Die 26-Jährige ist seit 2,5 Jahren unterwegs.
Das ist ja lauschig hier auf diesem kleinen Bänkchen. Ja. Ich hoffe, es hält uns beide aus.
Ja, doch, ich sitze hier oft zu zweit.
Echt? Okay, gut. Ja, Theresa, du bist jetzt schon lange unterwegs, das haben wir gerade schon gehört. Du bist schon richtig lang. Was hat dich damals bewegt, auf die Walz zu gehen?
Oh, ich glaube, das waren so zwei verschiedene Aspekte. Zum einen dachte ich mir nach meiner Ausbildung, ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, was Zimmerei so kann. Ich habe in manche Dinge irgendwie reingeschnuppert und manche Dinge wie Holzrahmenbau habe ich auch viel gemacht. Aber das hat mich noch nicht so ganz glücklich gemacht. Da wollte ich mal schauen, was Zimmerei sonst noch so kann. Und zum anderen dachte ich auch, dass es für mich persönlich, für meine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie sehr wichtig ist, das zu machen, weil ich habe mich viel gestresst gefühlt und habe sehr doll nach dem Kalender, nach der Uhr gelebt. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mehr mich frei fühlen und irgendwie fähig sein, in den Tag reinzuleben und das Leben zu genießen. Also es hat wirklich funktioniert.
Das heißt, du bist lockerer geworden?
Ja, viel, viel entspannter.
Was war denn so für dich der Moment des Aufbruchs? Kannst du dich daran erinnern, wie das war, wie du dich da gefühlt hast?
Ja, überfordert. Genau, das gibt ja auch nochmal eine große Party, wenn man losgeht. Und dann bei meiner waren 25 Wandergesellen da und auch nochmal, keine Ahnung, 20, die früher mal auf Wanderschaft gewesen waren. Also da war richtig was los. Und dann waren all diese Leute da an meinem Ortsschild und meine Familie und meine Freunde. Und das war einfach super viel los. Und irgendwie bin ich da einfach so mitgetrieben in diesem Strom der Eindrücke. Und irgendwann war ich über das Ortsschild drüber und wir sind losgelaufen. Und so richtig realisiert, was jetzt eigentlich passiert, habe ich, glaube ich, dann erst nach einer oder zwei Wochen.
Das heißt, das ist dann wie so ein Rausch, wenn man losgeht?
Ja, auf jeden Fall.
Da muss man wahrscheinlich auch eine ganze Menge lernen, oder? Wenn man auf die Walz geht, wie kommt man so zurecht, wenn man da unterwegs ist?
Nun, man wird ja abgeholt, also man geht nicht einfach so los, sondern man muss eine Person finden, die schon mindestens ein Jahr unterwegs ist und einen dann zu Hause abholt und die ersten 3 Monate etwa mitnimmt und man reist dann zusammen und die Person ist dann quasi dein Mentor und von daher bist du da auf jeden Fall schon mal nicht alleine und ja, dann musst du echt viel lernen, denn alle unsere Traditionen werden auch vor allem mündlich überliefert. Es gibt Dinge, die werden auf gar keinen Fall niedergeschrieben. Dafür ist es auch wichtig, dass du eben jemanden hast, der das alles wieder weitergibt.
Es gibt viele Gesetze, die einzuhalten sind, wenn ihr unterwegs seid. Unter anderem dürft ihr kein Handy haben, ne?
Genau, ja. Und alle diese Regeln, Gesetze finde ich nicht so schön formuliert, Regeln würde ich sagen, sind eigentlich dazu da, unsere Freiheit zu garantieren. Also wir dürfen ja nicht nach Hause, was heißt, dass du immer weiter reisen musst, auch wenn es gerade mal scheiße läuft, aber dadurch bist du halt gezwungen, immer weiter in der Freiheit zu bleiben quasi. Und auch das mit dem Handy garantiert irgendwie deine Freiheit, weil wenn du nicht erreichbar bist, kann keiner irgendwelche Erwartungen an dich stellen und sagen, aber du musst doch jetzt wenigstens einmal in der Woche mir einen Standort schicken, wo du bist oder was weiß ich so. Oder sagen, hey, wir hatten doch da ausgemacht, nochmal drüber zu sprechen. Und nee, es werden irgendwie, wenn, dann wird ein Termin ausgemacht, dann wird der eingehalten und ansonsten bist du einfach frei und keiner kann spontan irgendwas von dir wollen. Das ist echt cool.
Ist dir das schwer gefallen, aufs Handy zu verzichten?
Nee. Also am Anfang hatte ich noch die ersten 2-3 Wochen Phantomklingeln, Vibrationen irgendwo in meinem Körper, aber eigentlich war ich total dankbar, ja, dass das nicht auch noch mein Hirn mitfüllt, weil es genug Eindrücke sind und ich vermisse es auch jetzt überhaupt nicht. Ich habe so richtig gemerkt, wie ich mehr zu mir selbst gekommen bin, dadurch, dass nicht ständig 20% meines Hirns in so einem Gerät stecken.
Was war denn so der schwierigste Moment auf deiner bisherigen Walz?
Und zwar war ich 2 Monate in Frankreich in einer Kommune und hatte dort super tolle Arbeit in einer wunderschönen Umgebung mitten im Wald in der Dordogne. Und die haben aber halt alle nur Französisch gesprochen und mein Französisch ist sehr begrenzt. Es ist natürlich besser geworden über die Zeit, aber ich habe halt 2 Monate lang kein richtiges Gespräch geführt. Also war so, ich sag mal, 5 Tage die Woche konnte ich mich halt nicht unterhalten. Es war echt eine harte Zeit, wo ich gemerkt habe, aber für mich auch eine sehr lehrreiche Zeit, weil da habe ich dann gemerkt, okay, soziale Kontakte sind mir viel wichtiger, als ich gedacht habe.
Gibt es für Frauen auf der Walz besondere Schwierigkeiten oder ist das eigentlich genauso, wie wenn Männer unterwegs sind?
Ich würde sogar sagen, dass es besondere Vorteile gibt für Frauen auf der Walz, weil Trampen zumindest alleine besser funktioniert. Also ich sitze so oft in Autos, wo mir dann die alleinfahrende Fahrerin sagt, hey, ich habe nur angehalten, weil du eine Frau bist. Und auch, glaube ich, wenn man im Winter einen Schlafplatz sucht oder bei Regen, ist es einfacher als Frau teilweise. Und ich glaube auch, dass die Kluft durchaus vor Übergriffigkeiten ein Stück weit schützt. Also mir ist auf jeden Fall in 2,5 Jahren fast nichts passiert, also nichts Schlimmes zumindest.
Kann das denn hinderlich sein, wenn man eine Frau ist, wenn man Arbeit sucht, dass es einem nicht zugetraut wird zum Beispiel, dass man das kann?
Ja, schon. Also ich habe... Natürlich bin ich als Zimmerin auch sehr stark so in einem sehr männerdominierten Beruf. Da gibt es natürlich andere Berufe, die auch auf Wanderschaft gehen, die es leichter haben, wo Frauen schon länger etabliert sind. Aber ich habe schon, wenn ich in einen Betrieb gehe und die nehmen mich irgendwie dieses Ding, dass ich sowohl zeigen muss, dass Wandergesellen was können, als auch, dass ich zeigen muss, dass ich, obwohl ich eine Frau bin, das trotzdem kann. So. Und teilweise nicht so ernst genommen werde oder ja, dass ich jetzt nicht genommen wurde, weil ich eine Frau bin. Einmal war ich mir nicht sicher, ob es vielleicht der Grund gewesen ist. Genau, aber ansonsten hatte ich eher den Eindruck, dass es die Gesellschaft zumindest so weit ist, dass die Zimmerermeister dann sagen so, nee, wir können sie jetzt nicht nehmen, weil das wäre dann ja sexuelle Diskriminierung. So.
Ja. Noch eine allerletzte Frage. Wie sieht denn dein Leben nach der Walz aus? Was hast du da für Visionen? Was willst du erreichen?
Ja, das formt sich noch.
Früher war die Wanderschaft Pflicht, um einen eigenen Betrieb gründen zu können. Heute ist sie freiwillig und eine gute Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Für Ilsebill sind die Jahre auf der Walz aber mehr als nur eine Tour, die die handwerklichen Fähigkeiten verbessert.
Für mich hat es ganz klar was Politisches. Für mich ist, in die Welt zu ziehen, um fremden Menschen zu begegnen, um fremde Kulturen auch kennenzulernen, was ganz klar Politisches, zumal Wanderschaft auch eben mit dem Arbeitskampf verbunden ist und sich schon immer dafür eingesetzt hat, für bessere Rechte, für bessere Bedingungen.
Hat das auch eine historische Bedeutung gehabt, die Wanderschaft?
Also, soweit ich weiß, waren zum Beispiel bei der Französischen Revolution reisende HandwerkerInnen mit beteiligt. Es gibt noch mehr Beispiele, die ich leider nicht so gut zitieren kann. Aber was den Arbeitskampf angeht, weil WandergesellInnen halt alles ArbeiterInnen waren schon immer, waren sie da vor allem politisch engagiert. Aber da gibt es eben von bis welche.
Ihr Reisenden, ihr betont ja ganz besonders, dass ihr frei seid, wenn ihr unterwegs seid. Was engt euch denn normalerweise ein?
Ja, so frei wie wir sein können in diesem System, in dieser Gesellschaft. Manchmal schränken uns unsere eigenen Regeln ein und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass Menschen, die auf Wanderschaft gehen können, alleine um auf Wanderschaft gehen zu können, schon viele Freiheiten haben und sich dann mit Wanderschaft in dem sozialen Gefüge auch nochmal mehr Freiheiten rausnehmen. Und dann ist manchmal der eigene Kopf, die eigenen Gedanken, die man so hat, was man vielleicht machen sollte, tun sollte, nicht tun sollte, das, was am meisten einschränkt.
Das heißt, es kann gar nicht jeder auf Wanderschaft gehen?
Nein, auf jeden Fall kann nicht jeder auf Wanderschaft gehen. Eine Voraussetzung ist ja zum Beispiel, dass man einen Handwerksberuf erlernt haben soll, einen Gesellinnenbrief oder ein vergleichbares Prüfungszeugnis. Man muss sich die Freiheit nehmen können, 3 Jahre lang aus dem familiären Umfeld rauszuziehen. Wir sollen keine Verpflichtung haben. Das heißt aber auch, dass wir keine Verpflichtungen erfüllen können, wenn dann irgendwelche auftreten. Aber es ist ein großes Privileg, sich so viel Freizeit für die eigene Reise, sei es nun handwerklich oder Selbstfindungsreise oder politisches Engagement auf Reisen, das ist ein großes Privileg, sich das rausnehmen zu können.
Ich frage mich aber auch, ob man besondere Charaktereigenschaften braucht, um so eine Wanderschaft durchzuhalten.
Es gibt sehr unsichere Menschen, die sich dieser Herausforderung stellen wollen. Es gibt sehr mutige und abenteuerlustige Leute, die da vielleicht direkt besser zu passen würden. Es gibt sehr politisch reflektierte Leute, irgendwie, die sehr achtsam miteinander umgehen. Es gibt aber auch bei uns welche, die ein bisschen gröberen Ton an den Tag legen und sich vielleicht nicht so sehr politisch beschäftigen. Oder von bis gibt es da sehr unterschiedliche Menschen.
Immer wieder versuchen auch Rechtsradikale, die Handwerkskultur zu vereinnahmen und sie als vermeintlich deutsche Tradition darzustellen. So tragen einige Rechtsextreme auf Demonstrationen Handwerkskleidung. Besonders beliebt die Zunfthose aus Kort. Doch wer auf Wanderschaft geht, muss weltoffen sein, sagt Deutschlands Handwerkspräsident Jörg Dietrich. Der aus Dresden stammende Dietrich weiß um den Wert dieser ganz besonderen Auszeit für die Gesellinnen und Gesellen.
Wenn wir betrachten, wo sie herkommt, dann ging es im Mittelalter darum, es als Grundlage zu haben, um mal Meister werden zu können. Man musste sich anderen Dingen und Orten annähern oder öffnen, um überhaupt Meisterin oder Meister in dem Fall werden zu dürfen. Also es ist schon eine kulturelle Frage, wie begegne ich der Welt und diesen Ursprung, offen zu sein, weltoffen, Kreativität, Wissensweitergabe, das ist der Ursprung und den hat es heute auch noch.
Und wie politisch ist die Walz eigentlich?
Aber für mich ist es sehr politisch, weil es aufzeigt, dass Menschen, die mutig sind und sich neuen Dingen öffnen, dass die mit Optimismus in die Zukunft schauen und dass das auch manchmal hilft gegen negative Tendenzen, gegen Sorgen, die man hat, wenn man sieht, wie andere mit Themen umgehen oder auch mit Techniken im Handwerk.
Inwieweit ist denn die Walz auch wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, haben Sie schon gesagt, für die fachliche Entwicklung des Handwerkers?
Gerade auch in einer sich digitalisierenden Welt ist es trotzdem wichtig, Handfertigkeiten und Traditionen weiterzugeben. Und da das teilweise auch in Berufen weniger wird, weil die Angebots- oder die Nachfrage sich wandelt, ist es eine ganz tolle Situation, wenn Menschen es auf sich nehmen und in verschiedenen Regionen schauen, mit welchen Technologien am Ende eine ähnliche Arbeit gemacht wird. Ich bin überzeugt davon, dass gerade dort auch Tradition weitergetragen wird, nicht auf einer Festplatte, sondern in den Köpfen dieser Menschen.
Sie sind ja gelernter Dachdecker, Sie haben jahrelang in dem Beruf auch gearbeitet. Waren Sie auch auf der Walz?
Ich war nicht auf der Walz. Ich bin geboren in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Da gab es das so nicht. Und ich kann nicht mal sagen, ob ich das getan hätte. Aber die Sehnsucht, aus diesen Mauern auszubrechen, die ist mir natürlich als in der DDR Geborener sehr fest verankert. Freiheit ist für mich was ganz Wichtiges.
Warum war das nicht möglich, zu DDR-Zeiten auf die Walz zu gehen?
Die DDR wollte kontrollieren. Das gehört zu einem Willkürstaat, zu einer Diktatur dazu. Und da ist es nicht schön, wenn Leute ihren Ort wechseln und vielleicht auch Wissen verbreiten, was die Oberen gern lokal begrenzen wollen. Ein Witz der Geschichte, dass der erste Präsident der DDR, der einzige Präsident Wilhelm Pieck und auch der Staatsratschef Ulbricht, dass die beiden auf der Walz waren und dann später dafür gesorgt haben, dass andere das nicht dürfen.
wie sich Wandergesellen und Gesellinnen in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz einbringen. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexandra Gerlach.